Kreisab, die führende Handballsendung im Internet.
Fucking Champions League Finale, meine Fresse.
Die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit.
Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören, das kann ich.
Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly Buster.
Das kann kein Dauerzustand sein.
Wir wollen alles dran setzen, um wieder deutscher Meister zu werden.
Mit Sascha Staat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sondersendung von Kreisab. Heute ist unser Thema die Vermarktung der Sportart Handball in Deutschland und dafür habe ich nicht irgendwelche Gäste eingeladen, sondern welche, die wissen, wovon sie sprechen und begrüße zunächst jemanden, der mit Handball eigentlich gar nicht so viel am Hut hat, nämlich Frank Buschmann. Grüß dich, Buschi.
Hallo, grüß euch alle zusammen.
Ja, groß vorstellen müssen wir dich, glaube ich, nicht. Daher möchte ich direkt mal durchstarten. Der Tag des Handballs ist ja zuletzt in aller Munde gewesen. Buschi gegen Kretsche, Rhein-Neckar-Löwen gegen den HSV. Dann gab es die gut 45.000 Zuschauer, Weltrekord, was das angeht. Viele Jugendliche und Kinder, die des Handballs wegen gekommen sind. Welchen Eindruck hattest du als Nicht-Handballer denn von der Veranstaltung?
Ja, also ich mache da ja keinen Hehl raus. Ich war total geplättet. Wir sind ja bei der Busankunft auch mit den All-Stars und Old-Stars gefeiert worden, wie Popstars. Was mich völlig beeindruckt hat, dass auch ich als Nicht-Handballer in dieser großen Familie sofort drin war. Und auch von den jugendlichen Fans vor allem draußen, die rund um das Jugendturnier sich aufgehalten haben, unglaublich akzeptiert worden bin und viele haben sich bedankt für diesen Tag, den Kretsche und ich ja zumindest PR-technisch hoffentlich ein bisschen nach vorne gebracht haben. Das hat mir schon ein gutes Gefühl vermittelt, das Gefühl, dass man mit der Sportart was machen kann, die ist ja in letzter Zeit, das muss ich euch allen nicht erzählen, nicht ganz so einfach hat. Die Frage wird eben sein, was man daraus macht und auch was man daraus machen kann, denn ganz so einfach, wie sich viele von draußen das vorstellen, ist es nicht, aber es war ein gigantisches Erlebnis. Und völlig von Vermarktung mal abgesehen, ich bin mit Leib und Seele Sportler, darum habe ich auch einen guten Draht, gerade zur Schwarzer Kretschmer-Generation im Handball. Wir sind dann doch immer wieder mal über den Weg gelaufen. Und als ich dann erlebt habe, wie ein Löfgren, Wieslander, Olsson, Jomba, Pungartnik, wie sie alle hießen, mich auch sofort als Teamkapitän angenommen haben und richtig mitgemacht haben. Und ich hatte das Gefühl, ich bin 20, 25 Jahre zurück und sitzt wieder mit meiner Mannschaft im Basketball damals in der Kabine und wir feuern uns an. Das war schon richtig geil und das hat mir gezeigt, das sind gute Jungs, das ist eine gute Truppe. Gerade diese ehemaligen, die würde ich irgendwie auch mehr mit einbinden, um den Sport zu pushen. Aber ich rede schon wieder ohne Punkt und Komma.
Ja, und du nimmst die Antworten für meine kommenden Fragen ein bisschen vorweg. Ich will nämlich wissen, wie kann man denn Nachhaltigkeit schaffen, was das angeht mit so einem Event als Zugpferd, um eben einen Sport wie den Handball hier besser zu vermarkten? Muss man das regelmäßig wiederholen? Muss man da ein Highlight-Video nach dem anderen durch die sozialen Netzwerke jagen? Was ist da aus deiner Sicht der ideale Weg oder interessante Weg, sagen wir mal so?
Es gibt diesen Königsweg. Und ich habe das ja auch schon in mehreren Interviews gesagt. Ich bin ja jetzt nicht von der Wolke gestiegen und erkläre den Handballern, wie es geht. Also so arrogant bin ich nun wahrlich nicht. Was mir spontan eingefallen ist, als ich da draußen stand und diese Frage immer bekommen habe, nutzt doch diese portablen Böden und macht im Sommer häufiger mal gut besetzte Jugendturniere. Dann kannst du schon mal den Sport ein bisschen, man spricht ja immer über Straßenfußballer, vielleicht kriegen wir mal Straßenhandballer hin. Also zeigt den Leuten, dass sie nicht zwingend irgendwie eine Turnhallenzeit brauchen, um diesen Sport auszuüben. Also geht mal rum und macht eine Serie, eine Turnierserie an Jugendturnieren. Überzeugt die aktuellen Stars oder auch im Moment gibt es ja noch mehr ehemalige, die vielleicht eine Sogwirkung haben und überzeugt die vielleicht als Paten da aufzutreten. Und meinetwegen versucht einmal im Jahr ein ganz großes Highlight zu machen, wovon ich eigentlich davon abraten möchte, jetzt das Ganze als Abklatsch in den nächsten 3 Jahren zu machen. Das ist in unserer Gesellschaft heute so. Du musst immer neue Ideen haben, aber es geht nicht immer nur um schneller, höher, weiter, sondern es geht eben auch immer, das ist ja das Lieblingswort vieler Marketingstrategen, es geht um Nachhaltigkeit. Ich würde zum Beispiel dem Handball schon empfehlen, sowas dann in Zukunft wieder in einer großen Halle zu machen, um auch wirklich zu zeigen, das ist Handball, weil machen wir uns nichts vor, eine Fußballarena ist ja gar nicht die ideale für ein Handballspiel, aber sie war die ideale, um Aufmerksamkeit zu erwecken und um ein Event zu machen. Und dann müssen viele mitziehen, das sind die Verantwortlichen, das sind Fernsehstationen, mir ist im Nachgang sehr viel erzählt worden, dass zum Beispiel bei unserem Promispiel fast nur Totale zu sehen war, kaum mal Großaufnahmen. Es ging bei diesem Promispiel nicht um den hochklassigen Handball, es ging um die Figuren, die den Handball unterstützen. Da ist es dann tatsächlich schade, wenn das nicht so vermittelt wird. Und da müssen sich alle mal gemeinsam hinsetzen und müssen gucken, was können wir tun. Die Sportart Handball an sich muss sich über ihre Attraktivität und über ihre Erfolge weiterentwickeln. Das Blöde ist ja nur, die sind bisher schon da. Die waren ja auf Vereinsebene in den letzten Jahren extrem da. Spannende Liga, das spannendste Finish überhaupt in der vergangenen Saison. Champions League Siege deutscher Mannschaften. Das hast du ja eigentlich. Also fehlt offensichtlich irgendwas, um die Leute zu infizieren. Aber nochmal, ich bin jetzt nicht, klar bin ich jemand, der einigermaßen weiß, wie Social Media funktioniert. Aber du brauchst Typen, die dahinter stehen. Ob das ein ehemaliger Aktiver ist, besser hast du aus jedem Bereich einen. Und du brauchst die Bereitschaft, Egoismen hinten anzustellen und sich darauf einzulassen, auch mal andere neben sich groß werden zu lassen. Das ist ganz wichtig.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir brauchen da Köpfe, wir brauchen Gesichter, die den Handballsport ein bisschen vermarkten können, die sich mal vielleicht auch einen Mittelpunkt stellen, ohne das egoistisch zu meinen, sondern für die Sportart halt eben tun. Und du hast gesagt, es gibt mehr Ehemalige als Aktive. Ist das so ein bisschen ein Problem, dass von den Aktiven irgendwie so ein Gesicht fehlt? Wir haben da viele herausragende Handballer. Mir fällt da so ein Silvio Heinevetter ein, so ein Uwe Gensheimer. Werden die nicht genug in den Mittelpunkt gestellt?
Naja, an allererster Stelle ist es immer eine Typenfrage. Du kannst ja nicht einen Typen machen, das muss ein Typ sein. Ich weiß, jetzt mache ich mir wieder keine Freunde, aber wir wollen ja hier offen und ehrlich sprechen. Uwe Gensheimer ist für mich einer der überragenden Handballer auf diesem Planeten und ein total netter Kerl. Der hat mich übrigens neulich nach dem Tag des Handballs, glaube ich, missverstanden und meinte, ich hätte gesagt, er wäre ein verschwendetes Talent. Lieben Gruß an dieser Stelle, der soll ja auch hier hin und wieder mal zuhören. Ich meinte den Komarek, den 2,8 Meter großen Basketballer, der hat sein Talent verschleudert und nicht Uwe Gensheimer. Das an dieser Stelle mal dazu, da ist, glaube ich, irgendwas falsch rübergekommen. Ja, aber ist er bereit und möchte das und ist er das vom Naturell her vorneweg zu marschieren? Kann ich nicht beurteilen, überhaupt nicht. Wen hast du gerade noch genannt?
Silvio Heinevetter, ja.
Solange der sich in erster Linie, das tut er ja gar nicht selbst, sondern solange die Medien in erster Linie darüber definieren, mit wem er gerade zusammen ist, wie alt er ist und was für Rollen sie spielt oder auch nicht, das ist mal ganz nett für den Boulevard, aber das ist nicht das, was ich meine. Da meine ich tatsächlich, und dann sind wir bei den Ehemaligen, und nicht, weil er mein bester Kumpel ist, ja, da haben wir durchaus mal Fäden, aber da ist natürlich jemand wie Stefan Kretschmer schon eine andere Hausnummer, der qua seiner Persönlichkeit einfach polarisiert und Aufmerksamkeit erzeugt. Da müsste ich mich mal intensiver mit Typen beschäftigen. Also ich bin übrigens dichter dran am Handball, als viele von euch glauben. Ich verfolge das schon sehr intensiv. Aber mir fallen jetzt spontan nicht die ein, wo ich sagen würde, Mensch, von denen will ich mal mehr haben. Aber einzelne Geschichten gibt's. Ja? Mimi Kraus zum Beispiel ist so einer, wenn sie dem mal nicht immer einbremsen würden, wenn der wird sich wahrscheinlich um Kopf und Kragen reden. Aber das ist so einer, wo ich sage, das ist so eine Type, aber nicht, weil er aufs Cover der Bravo gehört oder so, sondern das ist so eine Type, da könnte ich mir vorstellen, der könnte Leute ansprechen. Und in Gottes Namen, Mann, alle Funktionäre und Vereinsvertreter, Menschen dürfen übrigens auch mal polarisieren. Everybody's darling ist eine Scheiße.
Das ist genau das Problem, das ist langweilig und dann interessiert es nämlich auch keinen. In deiner, ich sag mal, Lieblingssportart Basketball ist es ja jetzt so, man sagt der BBL nach, die macht sehr gute Arbeit, die macht sehr gutes Marketing. Die Zuschauerzahlen steigen, jetzt gab es ja diesen neuen TV-Deal mit der Telekom, da bist du auch mit ins Boot genommen worden, um dann da wieder zu kommentieren. Was macht denn die BBL so gut, was vielleicht die HBL nicht so gut macht? Das kannst du ja vielleicht ein bisschen beurteilen, weil du im Basketball noch tiefer drin bist.
Na, ich glaube halt schon, dass das hat gar nicht so viel zu tun mit der Arbeit, die zweifelsohne unter dem Jan Pommer da Riesenschritte nach vorne gemacht hat in der BBL. Sie haben einfach qua Sportart, liebe Handballer, nicht durchdrehen. Wir reden jetzt mal nur von Image und Ruf. Sie haben das Image und Ruf, cooler zu sein bei den jungen Leuten. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Auch wenn immer gesagt wird, naja, aber da gibt's ja die NBA, die ist ja viel cooler. Das ist bei vielen Basketballfans der Fall. Aber die sehen schon auch, mittlerweile passiert in der BBL was. Es ist trotzdem, und das ist ja das Paradoxe so, dass im internationalen Vergleich die HBL natürlich deutlich weiter oben anzusiedeln ist als die BBL im Basketball. Dann kommt wieder der Faktor, den ich gerade angesprochen habe, Image. Das ist cool, das sind tätowierte Superathleten. Das übernimmt mittlerweile auch die BBL. Schwimmt da so ein bisschen hinter der NBA her. Das ist schon mal auf jeden Fall ein großes Plus gegenüber dem Handball. Und dann gab es halt, um auf den Deal zu kommen, dann gab es halt einfach jetzt, nennen wir es Glück, nennen wir es Verhandlungsgeschick, nennen wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nehmen wir den Fakt, dass nach den Zuschauerzahlen die BBL in Europa schon ganz vorne ist, dass sich das sportlich entwickelt. Dann gibt es das Zugpferd Bayern München, auch wenn es manchen schon aus dem Hals rauskommt. Aber das hilft natürlich. Und so ist es dann eben so, dass man zu diesem, nennen wir es mal, All Devices Deal kam. Weil ich übrigens, und da könnte ich auch im Vortrag den Handballern gegenüber halten, verabschiede euch mal ganz schnell von dem Gedanken, dass nur immer das TV allheilbringend ist und gucken ja viel mehr Menschen und wir machen damit viel mehr Geld. Ja, weil es noch viele dumme Leute gibt, aber in 3-4 Jahren wird einigen dann mächtig das Lichtlein aufgehen, was es bedeutet, gut funktionierende Streams und einen Liga-Kanal zu haben, der übrigens auch ganz normal über den Fernsehschirm zu sehen ist, via Laptop, iPhone und iPad, überall, wo du sehen willst. Und das ist für mich da haben sie die Nase voraus, die Basketball, und zwar an entscheidender Stelle. Für mich ist dieser Deal, und jetzt wirklich nicht, weil ich da für die Telekom jetzt ins Boot geholt wurde, Sportarten, die nicht Boxen, Formel 1 oder Fußball heißen, das wird immer groß in den großen Programmen im TV stattfinden. Und die Nationalspiele der deutschen Handballnationalmannschaft, der deutschen Basketballnationalmannschaft soll auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder bei einem großen Sender stattfinden. Weil ich sage, das muss man ohne große Probleme einer Masse zugänglich machen. Aber die Ligen, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey perspektivisch wahrscheinlich auch, Servus TV hin, Servus TV her, die müssen sich glücklich schätzen, wenn sie diese neue Technologie und diese neue Verbreitungsform haben. Und da hat die BBL einen 4-Jahres-Vertrag, den hat die HBL nicht. Aber wir müssen nicht glauben, dass alle BBL-Vereine jetzt Hurra schreien. Da gibt es auch noch die Provinzfürsten, die sagen, ja, aber wir brauchen noch mehr TV. Das, was die Telekom am Wochenende an Zuschauern erreicht, kann Sport 1 mit seinen Mickey-Maus-Einschaltquoten der Sportart nicht bieten. Und es wird, da bin ich mir relativ sicher, ein höherer Qualitätsstandard sein. Und das ist doch ein Riesenschritt. Wir scheuen uns immer vor neuen Technologien. Aber guckt euch mal um, wie junge Leute oder junge Leute heutzutage Medien konsumieren. Dann seid ihr abseits der ganz großen Sportevents, seid ihr da nicht mehr aufs TV fokussiert oder solltet ihr nicht mehr sein. Und da ist die BBL, der HBL weit voraus. Das muss aber übrigens nicht bedeuten, dass die HBL-Verantwortlichen, die ich persönlich nicht gut kenne, sondern nur mal vom Händeschütteln und Hallo sagen, dass sie dann schlechten Job machen. Da gehört auch, was ich vorhin gesagt habe, Glück und zur rechten Zeit am rechten Ort sein dazu. Und eben Leute, die sagen, ja, Basketball, das war das Hauptargument, glaube ich, für die Telekom. Junge Fans und technikaffine Fans. Und die übrigens, die technikaffinen, die werden immer mehr. Ich werde 50 dieses Jahr. Ich habe teilweise 4 Geräte vor mir liegen, wenn ich Sport konsumiere am Wochenende. Also von daher, gut, so bekloppt sind nicht viele, aber sowas gibt's.
Kreisab, das ist euer Handball-Podcast im Internet. Alle Infos findet ihr unter anderem bei facebook.com/kreisab oder bei Twitter @kreisab.de. Jetzt hast du gerade eben erwähnt, junge Leute, technikaffine Leute und das Image einer Sportart, das spielt ja dann auch ein bisschen mit einher. Hat der Handball vielleicht so ein altmodisches Image verranster Schulturnhallen und muss sich halt ganz dringend davon wegbewegen?
Ob sie sich ganz dringend davon wegbewegen müssen, müssen sie selbst entscheiden, aber das Image hat er. Und das hat er eben daher, nochmal, ich bin ja auch aus der Zielgruppe raus, der jungen, hippen TV-Stationen oder so, qua meines Alters. Aber es ist tatsächlich so, wenn man sich umguckt, sorry Kiel, in der Sparkassen-Arena heißt sie ja jetzt, ich sage immer noch Ostseehalle, und du machst einen Schwenk durchs Publikum, dann ist das schon eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du einen Schwenk durchs Publikum bei Alba Berlin Basketball machst. Das erscheint und wirkt einfach anders. Und zwar, um das mal deutlich zu machen, um nicht zu diskriminieren, ich beziehe das gar nicht nur aufs Alter, ich beziehe das wirklich auf die Atmosphäre. Hey, dann nehmen wir jetzt, hey Christian, hey Philipp, hey Philipp, hey. Das ist aber schon, mein lieber Schwan, das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, ich möchte den Handballern nicht ihr Traditionelles nehmen, möchte ich übrigens den Basketballern auch nicht. Ich finde die Mischung macht. Die großen Projekte und immer noch auch dieses Traditionelle. Also ich will ja nicht den Handball komplett auf links ziehen, aber irgendwas muss doch passieren. Ich meine, sie stehen ja nicht umsonst da, wo sie gerade stehen.
Inwiefern hat das denn auch mit dem Erfolg vielleicht der Nationalmannschaft zu tun, beziehungsweise dem Misserfolg? Wobei man kann jetzt bei den Basketballern nicht unbedingt behaupten, dass die Nationalmannschaft erfolgreich wäre im Moment.
Nein, wollte ich gerade sagen. Und ich meine, die Zeiten, das verschiebe ich sofort, das Argument, dass es da zwingend von abhängig ist. Das ist 7 Jahre her, da haben 16 Millionen Menschen die Weltmeisterschaft Weltmeistertitel einer deutschen Handballnationalmannschaft im eigenen Land gefeiert. Wenn das nicht die Initialzündung sein kann und muss, ja, was denn dann noch? Und war es das? Nein. Eine erfolgreiche Nationalmannschaft hilft, überhaupt keine Frage, und muss auch immer die Lokomotive für eine Sportart sein. Das müssen dann auch die Verantwortlichen der Clubs begreifen. Da kenne ich aber wiederum die Problematik. Die bezahlen die Spieler, die haben ohne Ende Spiele, weiß ich alles, aber die Nationalmannschaft sollte die Lokomotive sein. Aber du hast ja selbst schon gesagt, die Basketballer, seit Dirk Nowitzki jetzt momentan mehrere Turniere das Trikot nicht gehalten hat, waren auch immer weit von jeglichen Erfolgen entfernt. Selbst mit Dirk ja schon 2011 zum Beispiel in Litauen nicht mehr wirklich erfolgreich. Und trotzdem haben sie sich da vom Image her entwickelt. Und im Handball, kurioserweise nochmal, die sollen erfolgreich sein, die müssen erfolgreich sein, aber was ist nach 2007 denn wirklich nachhaltig geschehen? Ich bin heute noch schockiert, wenn ich darüber nachdenke. Ja. Aber vielleicht ist es eben auch Darstellungsform im TV etc. Ich finde das halt auch alles ein bisschen wieder altbacken. Und jetzt bin ich mit Kretschke ganz gut befreundet, alles, nur das nicht. Ja. Also es gibt ja auch andere und ich glaube, man könnte das anders darstellen, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
Wenn man jetzt mal aber guckt, was halt das Image des Handballs betrifft, da gab es das Lizenztheater beim HSV, da gab es in der Vergangenheit diesen Skandal um Uwe Schwenker beim THW Kiel, dann hat man als Nationalmannschaft 3 Großveranstaltungen von 4 verpasst, man hat eine Wildcard jetzt bekommen. Das kann ja der Sportart dann auch nicht helfen, da hat der Basketball auch einen Vorteil.
Ja, also in dieser Bündelung, diese Negativerlebnisse, kann ich mich jetzt tatsächlich im Basketball auch nicht dran erinnern, wobei, ich weiß nicht, ob die Basketballer sich da jetzt auskennen, wenn ich mir so die Auftritte der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation jetzt angucke, mit einer Hängen- und Würgen-Qualifikation in einer Gruppe mit großen Nationen wie Polen, Österreich und Luxemburg, dann ist das schon auch nicht besonders positiv in der Außenwirkung. Aber du hast ja die Ansammlung an Geschehnissen gerade erwähnt. Und das deutet eben auch so ein bisschen darauf hin, ich habe ja vorhin gesagt, Einzelinteressen müssen hinten anstehen, dass das im Handball nicht so der Fall ist. Ob das die Besetzung des Bundestrainerpostens ist, über das Prozedere, wann man wie sich vom Bundestrainer trennt, wer wo wie den Nachfolger aus welchen Interessen stellt, warum man es nicht schafft, sich sportlich zu qualifizieren und dann eben doch im Grunde negativ mitzieht, wenn man eine Wildcard bekommt, warum Geldgeber in Hamburg nicht 3 Monate früher das machen, was sie 3 Monate später tun. Was steckt dahinter? Im Zweifel persönliche Eitelkeiten. Das ist ganz, ganz schlecht. Und wenn das in der Bündelung vorkommt, ansatzweise auch rund um den Tag des Handballs, wo plötzlich ganz viele verantwortlich waren und die Idee hatten, wo man dann nur staunen kann, wenn man im eigenen Umfeld die Leute hatte, die ganze Arbeit oder sehr viel der Arbeit machen, das ist dann schon bedenklich. Aber ich glaube, dass das kein spezielles Handballproblem ist. Ich glaube, das ist in vielen Verbänden und in vielen Strukturen der Fall. Problematisch ist übrigens auch oft, wenn Ehrenamt das Hauptamt dominiert und dirigiert. Das sehe ich immer so ein bisschen mit Bauchgrummeln.
Ja, wenn man Professionalität haben will, dann muss man, glaube ich, da den ein oder anderen Euro in die Hand nehmen. Anders geht es wahrscheinlich nicht. Ich möchte dann nochmal zurückkommen auf den Tag des Handballs. Und da gab es nach deinem Auftritt mit Kretschel bei Markus Lanz, den ich durchaus interessant fand, denn es war jetzt nicht so ein alltägliches Gespräch, eine Diskussion darüber, dass man ja quasi kaum über den Event in Frankfurt gesprochen hätte. Und dann, ich möchte dich da mal zitieren, hast du via Twitter gesagt, dann macht doch euren Handball-Scheiß alleine. Was hat dich denn so aufgeregt an der Reaktion der Leute?
Naja, es ist ja so, dass ich als Person und als Sportreporter in Deutschland eben zu den Bekannteren gehöre und mir darüber im Klaren bin, dass ich polarisiere. Das ist also völlig klar und da kann ich extrem gut mit leben. Ich reagiere manchmal vielleicht zu sensibel, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein halbes Jahr lang für eine Sportart, die jetzt nicht meinem Hauptberufsfeld entspricht, wirklich extrem geholfen. Und wenn dann nach einem Auftritt, in dem Kretschel über sehr persönliche Dinge spricht und ich über sehr persönliche Dinge spreche, ich weiß, dass sie auch nur ein paar waren, Handball-Nerds um die Ecke kommen und sagen, boah, da haben sie ja nichts für den Handball getan, haben sie ihre private Dinge geklärt. Da war es tatsächlich so, dass wir persönlich von diesem Auftritt, wie auch immer das zu begründen ist, extrem profitiert haben, weil sehr, sehr viele Leute gesagt haben, boah, die beiden sind nicht nur Krawallmacher, das sind echt Typen und die haben eine Haltung und die haben klare Kante und denen hören wir gerne zu. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass das auf lange Sicht in Bezug auf Kretschel auf jeden Fall auch dem Handball schon wieder hilft, weil der ist den Leuten dadurch sympathisch, sie nehmen ihn ernst und der ist Handballer, also hilft er. Und auf mich bezogen habe ich gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, du reißt dir hier den Arsch auf, übrigens auch um das mal zu klären, ohne irgendwie in irgendeiner Form da wirklich materiell was von zu haben. Und dann kommen solche Leute. Ich meine, ich kenne das ja aus dem Basketball. Die gibt's immer. Aber ich will das in so einem Moment nicht hören. Dazu kommt ja noch, dass ich da über eine Sache gesprochen habe, die ich zwar auch als Vorwort in meinem Buch da nehme. Also ich habe das schon verarbeitet. Aber wenn mich dann noch einer schräg anmacht, dann sage ich ihm, dann macht euren Mist alleine. Da gab's so ein paar Dinge um den Tag des Handballs rum. Also ganz ehrlich, ich muss mich doch nicht im Licht des Handballs sonnen. Wo leben wir denn? Also Entschuldigung. Und deshalb war ich angepisst. Sorry.
Ist das Problem, dass die Leute dann vielleicht auch gar nicht zu schätzen wissen, wie viel Aufmerksamkeit solche Dinge wie das Spiel deiner Mannschaft gegen Team Kretsche dann bringen?
Ich weiß, wenn ich da jetzt Ja sage, dann ist es ja schon wieder so, dann würde ich mich da viel zu wichtig nehmen. Nehmen wir mal die Person Buschmann raus, lass es irgendeinen anderen sein. Alles, was an Aufmerksamkeit für dieses Event, nochmal, es war ja ein Event, es war ja nicht die Neuerfindung der Handball-Zukunft. Aber ja, da ist jede Form der Aufmerksamkeit gut. Und ich kann nur sagen, jetzt bin ich mal ganz böse, was glaubt ihr denn, welcher aktive Handballer zweimal zu Land, einmal in die NDR Talkshow, einmal zu TV Total bei Stefan Raab und in meinem Fall geschätzt noch in 20 Radiostationen eingeladen worden wäre? Nenn mir jetzt den Handballer, wo du glaubst, dass das geschehen wäre.
Ich kenne viele, aber nicht viele, die das gemacht hätten. Da muss ich ehrlich sein. Aber du hast daraufhin ja auch angekündigt, dass du den Leuten da mal zeigen würdest, wie man richtig Marketing macht. Was darf man denn darunter verstehen? Da habe ich so Namen gelesen wie Michael Jordan, Michael Ballack, Dennis Rodman.
Ja, da habe ich nicht, das ist ein bisschen verfett. Ich habe nicht gesagt, ich zeig jetzt mal, wie man richtig Marketing macht, sondern es war auch keine Reaktion auf diese Kritik an den Rand. Da müssen wir schon beim Fakt bleiben. Sondern wir haben aus einer Laune, aus der Begeisterung über dieses gesamte Wochenende haben Kretsch und ich irgendwann mal gesponnen. Und ich mache ja, das gebe ich ja offen zu, via Social Media manchmal so Versuchsballons, um einfach eine Stimmung zumindest in der Fangemeinde auszuloten. Und wir haben schon überlegt, ob wir diese Fehde, die jetzt 1:1 steht, in einem dritten, auch völlig anderen Format nochmal aufleben lassen, um eine endgültige Entscheidung herbeizuführen. Weil einmal haben wir 1:1 gespielt im Basketball mit den Würfen. Das war klar, dass ich das gewinne. Es war ja schon fast unfair Kretsche gegenüber, dass ich mir dann so eine Traummannschaft da zusammenstellen durfte. Dadurch hatte ich eine reelle Chance beim Tag des Handballs. Und jetzt suchen wir ein drittes Format. Vielleicht, wenn wir nochmal Lust haben, diesen Irrsinn auf uns zu nehmen. Und dann habe ich einfach den Versuchsballon gestartet. Und dann gibt es ja immer diese Maxime Think Big. Und hab das einfach mal rausgehauen. Aber unterschätzen sollte uns keiner, wenn uns der Wahnsinn treibt, dann können wir schon eventuell was Irrsinniges versuchen für nächstes Jahr. Aber da machen wir noch Galama, wir haben gerade den Tag des Handballs hinter uns.
Da wird es aber jetzt wieder Stimmen geben. Schönen Gruß an meine Mutter übrigens an dieser Stelle. Die sagen, der Buschi, der ist ja komplett größenwahnsinnig. Ja, da hat er jetzt diese Namen genannt, Olympiastadion Berlin, der ist ja völlig größenwahnsinnig. Fehlt vielleicht dieser Mut zu anderen Dingen im Handball ein wenig?
Ja, erstmal einen schönen Gruß zurück an deine Mutter. manchmal bitte Dinge, wenn ich dann zum Beispiel schreibe, zur Not bauen wir ein Stadion. Bitte, bitte. Das ist mit einem Augenzwinkern gemeint. Also das ist schon wichtig. Das ist immer interessant für mich, dass ich denke, weil es ist glasklar, dass es jeder versteht. Es sind schon auch Augenzwinker-Dinger dabei. Also das muss ich dazu sagen. Aber wer hätte denn vor einem halben Jahr gedacht, dass die Jungs, die jetzt am Ende in Frankfurt auf der Platte standen, wirklich alle kommen. Ich weiß nicht, ob wir mehr als 2 oder 3 Absagen hatten. Das hätte auch keiner gedacht. Da hätte man vielleicht auch gedacht, die sind größenwahnsinnig. Aber bitte, 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 Mama, ja, das sind auch manchmal Dinge, die schiebe ich nur so an. Ich habe eine große Schnauze, aber ich bin nicht größenwahnsinnig.
Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass man neue Wege geht im Handball. Vielleicht spielt nächstes Jahr Jordan irgendwie, wirft einen 7 Meter gegen Andy Thiel. Ja. Das wäre doch was, oder nicht?
Ja, natürlich sind das so Dinge, die mir dann durch den Kopf gehen. Aber nochmal, ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass trotz aller Kontakte, die mittlerweile vorhanden sind, solche Dinge schwierig sind. Aber natürlich weiß ich, in welche Richtung du möchtest. Ja, natürlich ist es nötig, wenn man so einen Pfund vom Sportlichen in der Hinterhand hat, Nationalmannschaft im Moment mal außen vor, aber nehmen wir die HBL. Natürlich ist es möglich, dann größer zu denken und sich zu trauen. Aber nochmal, das ist am Ende des Tages, du kannst ganz viele tolle Ideen haben, du musst handelnde Personen haben, die es umsetzen. Und das ist der entscheidende Punkt. Die müssen Bock drauf haben und sie müssen dafür geeignet sein.
Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, da hinzugehen und mir das anzugucken. Wenn es der Sportart hilft, ist das, glaube ich, in unser aller Sinne. Buschi, das war's. Ich danke dir für deine Zeit.
Gerne.
Wir sind jetzt mit unserer Sondersendung zum Thema Vermarktung des Handballs aber natürlich noch lange nicht durch. Ich habe ein bisschen Starbesetzung versprochen und die soll es auch geben. Gleich ist der Geschäftsführer der Füchse Berlin und DHB-Vizepräsident bei uns, Bob Hanning.
Hallo, ich bin Uwe Gensheimer und höre Kreis ab.
Ich hatte es zu Beginn unserer Sendung, die vor ein paar Monaten quasi schon angefangen hat, gesagt. Ich habe nicht irgendwelche Leute eingeladen, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Eben war Frank Buschmann der Gast und jetzt haben wir einen, ich glaube, etwas mehr als neutralen Betrachter, der bei mir sitzt. Wir sind hier bei der WM in Doha. Ich begrüße Bob Hanning, den Geschäftsführer der Füchse Berlin und natürlich DHB-Vizepräsident. Hallo Bob.
Dir und deinen Hörern auch einen schönen guten Tag.
Ja, unser Thema ist ja heute grob beschrieben, die Vermarktung des Handballs in Deutschland. Wie würdest du denn aktuell den Status der Sportart hierzulande beschreiben? Denn ich denke, wir sind sehr fasziniert alle von dem, was wir Woche für Woche in den Hallen sehen. Aber das bezieht sich ja größtenteils auf das Sportliche im Moment.
Ja, wir sind nach wie vor die Ballsportart Nummer eins nach dem Fußball. Und so sehe ich uns auch. Wir haben die stärkste Liga der Welt. Wir haben das stärkste Produkt in unseren Händen und hoffentlich dann auch bald wieder eine erfolgreiche Nationalmannschaft.
Zumindest haben wir gut angefangen, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, jetzt mal angenommen, ich wäre ein sportinteressierter Zuseher und kein Handballfan im Speziellen. Und dann lese ich Dinge wie vielleicht ein Bestechungsskandal in der Champions League, eine fehlende Qualifikation für Turniere, Lizenztheater rund um den HSV, dann eine Wildcard für die WM. Kannst du nachvollziehen, wenn ich dann sage, nee, komm, lass mal, ich gehe lieber zum Basketball oder zum Eishockey, wenn es nicht gerade Fußball sein soll?
Nein, das kann ich nicht nachvollziehen, weil es gibt immer mal irgendwo Situationen, wenn man die Diskussion der Wildcard zum Beispiel mal als Aufhänger nimmt. Deutschland hat sich nicht um die Wildcard beworben und Deutschland gibt dem Welthandball eine Menge zurück, dass sie hier spielen. Wir wissen, dass die Sportart bei den Olympischen Spielen auf dem Prüfstand steht und man weiß, dass man den Markt Deutschland braucht. Und jetzt rede ich noch nicht mal von dem Finanzmarkt, sondern von dem Zuschauermarkt für diese Sportart. Also von daher tut man eine Menge für diesen Sport. Wir haben so viele positive Geschichten, dass du immer mal in eine Situation kommst, wo das eine oder andere kritisch nachgedacht wird. Das ist ganz normal. Von daher kann ich das nicht nachvollziehen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, den Zuschauermarkt. Die EHF hat sich vor einiger Zeit dazu entschieden, die Champions-League-Rechte an einen Pay-TV-Sender zu vergeben. Die machen jetzt viele Sachen neu, ein bisschen Kamera in der Kabine, Interviews knapp vor dem Spiel. Das sind alles, wie ich finde, ganz interessante Dinge für den Fernsehzuschauer. Auf der anderen Seite kann es nicht mehr jeder sehen. Wie stehst du zu dieser Geschichte? Auf der einen Seite sicherlich positiv, auf der anderen negativ, dass nicht mehr so viele Leute eben den Handball verfolgen können in Deutschland.
Also erstmal finde ich, dass wir derzeit über Sport 1 genügend Spiele sichtbar haben vom Handball, sodass genügend Spiele auch live gezeigt werden. Das Premium-Produkt bei Sky zu zeigen, finde ich persönlich auch sehr gut, weil es nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben wird und wir ja nun auch mit dem Fußball parallel ziehen, was das Thema angeht. Für den normalen Zuschauer hast du knappe 66 Spiele live in einer Saison im Free-TV zu sehen, plus die Berichterstattung in ARD und ZDF. Also ich glaube, unsere Sportart kommt wahrlich nicht zu kurz. Und zwischen der Anzahl der Spiele und unserer Sportart, ich glaube, das passt ganz gut.
Ich hatte jetzt gerade schon ein paar Punkte angesprochen, die bei Sky jetzt ausprobiert werden. Und ich glaube, das hat in den ersten Monaten auch ganz gut funktioniert. Muss sich der Handball noch mehr öffnen? Wie weit kann man denn da überhaupt gehen? Oder ist das überhaupt möglich, noch weiter zu gehen?
Ich finde, der Handball war immer offen. Wir haben immer mit Medien- und Fernsehanstalten kurze Wege gehabt. Und ich sage immer, das, was den Zuschauer interessiert, muss man ihm zeigen, bis zu einem gewissen Grad. Weil manche Themenbereiche sind dann auch privat. Und um es mal ein bisschen plakativ zu sagen, unter der Dusche muss keine Kamera sein. Und wenn die Mannschaft letzten Endes sich noch einmal auf den Sieg einschwört und nochmal letzte taktische Details geht, dann ist das auch Aufgabe der vier Wände. Aber grundsätzlich stehen unsere Trainer vor Spielen zur Verfügung, für Interviews. Man lässt nochmal in die Kabine kurz reinschauen bei der Champions League. Also ich glaube, da haben wir einen sehr, sehr guten Weg gefunden, aber auch der darf nicht überschritten werden und jeder weiß, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr offen für neue Ideen ist, aber von daher glaube ich, dass das, so wie wir es jetzt haben, ein gutes Miteinander ist.
Was muss denn der erste Ansatz sein, wenn man gerade wieder die jungen Menschen für diesen Sport begeistern will? Denn ich glaube, es gibt genug, was diesen Sport so begeisterungsfähig macht.
Ja gut, der Handball bringt ja nun wirklich alles mit. Ne? Du hast Schnelligkeit, du hast Kraft, du hast Schnelligkeitsausdauer, du hast Technik, du hast Taktik. Das ist ein sehr intelligenter Sport, der extrem viele Dinge komplex zusammenfasst. Und das macht diese Sportart ja auch so reizvoll. Wichtig ist, dass wir versuchen, die Nationalmannschaft nach vorne zu bringen, weil darüber lässt sich am besten Nachwuchs generieren. Erfolgreich fürs Vaterland zu spielen, führt dazu, dass viele Jugendliche auch den Wunsch dann haben, Handball zu spielen. Ich habe übrigens nach 2007 jetzt bei mir in meiner A-Jugend zwei Spieler, die gerade deshalb zum Handball gekommen sind, es intensiviert haben, weil sie die WM-Spiele gesehen haben. Und von daher zeigt das, wie wichtig das ist, weil es wird nicht nur den Füchsen Berlin so gehen, sondern allen anderen Vereinen und bis hin in die untersten Ligen. Und ich glaube, das ist das große, was wir erreichen müssen. Dazu kommen viele Projekte, die parallel auch angeschoben sind, Zusammenarbeit mit Schulen. Wir müssen das Thema Immigrationshintergrund stärker bedienen. Da haben wir auch unsere Schwächen gehabt, das wissen wir auch. Also es gibt noch viele, viele Möglichkeiten, noch mehr Nachwuchs letzten Endes zu gewinnen.
Inwieweit muss man da vielleicht auch ein bisschen von der Konkurrenz lernen, wenn man die Vermarktung betrachtet, wenn man sieht, was die BKBBL beispielsweise in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat? Die sind ein bisschen an uns vorbeigezogen, an uns Handballern, sage ich mal, gerade was die junge Zielgruppe angeht. Was kann man da marketingtechnisch machen? Denn die haben sehr viele moderne Hallen, da gibt's fast gar keine alten Hallen mehr und marketingtechnisch geht da ein bisschen die Post ab, muss man schon so sagen.
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir nach wie vor die stärkste Liga der Welt haben. Und wenn man weiß, dass von den 500 besten Handballern, ich sage mal 400 in der Bundesliga spielen, und wenn man sich dann das mit dem Basketball vergleicht, dann weißt du, dass die besten Basketballer natürlich in der NBA spielen, in den Stückzahlen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir erstmal da die stärkste Liga der Welt haben. Vermarktungstechnisch, glaube ich, haben wir eine Menge getan, sonst wären wir nicht so beliebt, wie wir sind. Das heißt aber nicht, dass man natürlich mal gucken muss und sagen muss, was machen die anderen Sportarten, was kann man davon lernen? Das wäre ja geradezu fahrlässig, das nicht zu tun. Aber dennoch sollten wir uns auch auf unsere eigenen Stärken besinnen und das Produkt Handball läuft. Und jetzt gibt es ja auch gerade die Situation zwischen Handball-Bundesliga und DHB, viel enger zusammenzurücken, viel mehr Synergien zu finden. Und ich finde, da sind wir auf einem guten Weg und den müssen wir einfach konsequent weiter fortsetzen. Nichtsdestotrotz ist das Bedienen der neuen Medien ein wesentlicher Faktor. Und natürlich muss man gucken, wie man die Sportart dann noch breiter für die Zukunft aufstellen kann.
Jetzt hast du gerade schon von Synergieeffekten gesprochen, mehr Zusammenarbeit zwischen der Liga und dem Verband. Ein wichtiger Punkt ist eben halt dieses Marketing. Wie viel Wert legt man beim DHB da drauf, abseits vom Sportlichen? Wie kann man das ja vielleicht ein bisschen verändern, vielleicht eine neue Corporate Identity, vielleicht mal ein bisschen mehr Dynamik in irgendwelchen Plakaten, vielleicht mal Gesichter bekannter machen? Sind das so Punkte, die aus deiner Sicht wichtig sind, wo man vielleicht ein bisschen mehr Wert drauflegen muss, als man das in der Vergangenheit getan hat?
Letzten Endes, um Gesichter zu machen, braucht man Erfolg. Gesichter ohne Erfolg sind völlig uninteressant. Und ich glaube, dass wir ja auch gerade beim DHB durch die Neuausrichtung jetzt mit einem Generalsekretär, mit einem Bildungsreferenten, mit einem hauptamtlichen Pressesprecher ja auf dem Weg sind, diese Strukturen zu schaffen. Weil meistens ist es wichtig, dass du erst die Struktur schaffst und dann den nächsten Schritt gehst. Und das ist jetzt der Prozess, den wir eingeleitet haben und in vielen Bereichen gut läuft. Das Gleiche haben wir im Sport auch getan. Wir haben ein komplettes neues Team um dieses Team herum gebaut, weil es notwendig und richtig erschien. Wir haben mit Oliver Roggisch einen neuen Teammanager, wir haben einen neuen Teambetreuer mit Volker Schof, wir haben ein neues Trainerteam mit zwei neuen Co-Trainern, einem neuen Bundestrainer, wir haben einen neuen Arzt. Das heißt, wir haben versucht, Dinge in die richtige Richtung zu lenken, damit wir sportlich erfolgreich sind. Und dann haben wir Namen, die wir verkaufen können, wie einen Uwe Gensheimer, wie einen Paul Drucks, um mal jetzt nur symbolisch zwei zu nennen. Und dann ist es richtig, was du sagst, dann muss es uns gelingen, diese jungen Menschen dann auch noch mehr in der Öffentlichkeit vorzustellen. Aber das geht eben auch nur dann, wenn sie erfolgreich Handball spielen.
Und über diesen Erfolg, beziehungsweise über das, was sportlich möglich ist, wollen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Dann werfen wir auch ein bisschen Blick auf die Jugendarbeit, die dir ja auch sehr, sehr wichtig ist. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes und Geschäftsführer der Füchse Berlin, ist nach wie vor hier bei mir zur Sondersendung zur Vermarktung und Zukunft des deutschen Handballs. Und Bob, eben habe ich beziehungsweise vor ein paar Monaten Frank Buschmann gefragt, ob irgendwie die Gesichter fehlen im deutschen Handball. Du hast jetzt zwei schon genannt und er meinte, dass man die verschiedenen Charaktere ja auch nicht in eine Rolle hineindrängen kann. Das ist ja auch immer eine Frage des Charakters dieser Person. Besteht deiner Meinung nach ein Vakuum nach dieser Generation um die Weltmeister und Europameister der 2000er Jahre?
Es fehlt schlichtweg der Erfolg, um die Marken aufzubauen. Eine Marke, die keinen Erfolg hat, die ist nicht vermarktbar und nicht verkaufbar. Und Frank hat völlig recht, wenn er das auch so anspricht. Und von daher gibt es ihm eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ich glaube, wir sind uns mittlerweile alle einig, der Erfolg ist der Schlüssel zum Ziel beziehungsweise zu dem Weg, den wir gehen müssen im deutschen Handball. Eben habe ich gesagt, wir wollen ein bisschen auch über die Jugend sprechen. Du bist sehr engagiert, was die Jugendarbeit angeht, schon viele Jahre lang. Früher mit Tusem Essen mal mit Kehrmann und Jansen, deutscher A-Jugendmeister gewesen. Jetzt ist es unglaublich schwer zu sagen, wir nehmen einfach die Jugendspieler, packen die in die Bundesliga-Vereine und dann wird das schon irgendwie. Und auch bei den Jugend- und Juniorenmannschaften gewinnen wir häufig mal Titel oder zumindest landen wir unter den ersten drei. Aber wir sind nicht in der Lage, das in die Seniorenmannschaften zu transportieren. Warum ist das so schwer?
Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Natürlich ist die Liga Segen und Fluch zugleich, weil wenn du in der stärksten Liga der Welt Handball spielst, dann ist es natürlich als junger Mensch schwierig, sich zu positionieren, wenn du noch gerade aus dem Jugendbereich herauskommst. Und man muss auch sagen, der englische Fußball ist ja auch nicht erfolgreich, weil er mit der Premier League die vermeintlich stärkste Fußballliga der Welt hat. Und auch da Spieler nicht zur Geltung oftmals kommen. Fakt ist aber eins, die Liga hat umgedacht mit ihren Stützpunkten und Leistungszentren. Der DRB hat viele Impulse gegeben, auch mit dem Thema der Eliteförderung. Und jetzt gucken wir uns den Erfolg der Europameisterschaft in Österreich, der deutschen Nationalmannschaft an. Dann sieht man, dass die erste Sieben komplett in der ersten Liga spielt und auch dort in Positionen spielt, die letzten Endes auch eine Bedeutung haben. Das heißt, über Paul Drucks brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Wir haben Simon Ernst gehabt, wir haben einen Fabian Wiede gehabt, wir haben einen Souton, der 96er-Jahrgang ist, gehabt. Wir haben einen Jan Kohlbacher, der jetzt in die erste Liga wechselt. Wir haben mit Kastening einen Außenspieler gehabt. Die Torhüter spielen international, der eine in Schaffhausen. Also von daher glaube ich, dass da sich ja schon deutlich was gewandelt hat. Das heißt, unsere erste Sieben ist ja komplett in der Liga vertreten, von Minden angefangen, über Hannover Burgdorf, über die Füchse Berlin, über den VfL Gummersbach. Das heißt, das zeigt ja schon Wirkung, die Arbeit. Und von daher bin ich da sehr, sehr zuversichtlich. Wir müssen auf dem Weg weitermachen, in der absoluten Konsequenz, und müssen sehen, dass unsere Talente eben auch auf den Königspositionen spielen.
Kann man denn die Qualität der Nachwuchsarbeit überhaupt an den Titeln dann festmachen? Ich denke mal nicht.
Nein, die Titel können nur ein Abfallprodukt sein. Das ist ja das, was ich meinen Trainern auch bei den Füchsen Berlin immer wieder mit auf den Weg gebe. Natürlich war es schön, jetzt 5 oder 6 Mal deutscher Meister zu werden. Natürlich ist es schön, Schulweltmeister zu werden oder jugendtrainiert für Olympia zu gewinnen. All das ist schön, aber wir haben einen Auftrag, Spieler für die Bundesliga zu entwickeln. Und die Füchse haben in den letzten 6 Jahren 15 Spieler in die erste und zweite Liga gebracht. Dass die nicht alle bei den Füchsen spielen können, das ist doch gar keine Frage. Aber den Auftrag haben wir erfüllt. Und das ist viel, viel mehr wert als eine meiner deutschen Meisterschaften, die ich mit der Mannschaft erreicht habe.
Wenn man dann jetzt mal schaut eben auf diese Erfolge bei den Juniorennationalmannschaften, da scheint man taktisch ja auch ganz gut trainiert zu sein, sonst würde man diese Titel nicht gewinnen und Plan A funktioniert. Wenn man dann im Seniorenbereich aber keinen Plan B, C und D hat, dann wird es ein bisschen schwierig. In Frankreich und Dänemark wird das anscheinend ein bisschen anders trainiert. Das Entscheidungsverhalten wird ein bisschen besser geschult und im Nachwuchsbereich wird da sehr viel Fokus drauf gelegt. Sind da große Veränderungen geplant, auch beim DHB, was das angeht? Wird man sich da vielleicht umorientieren?
Nein, das werden wir nicht und das brauchen wir auch nicht. Wir haben in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen und uns hochprofessionell auf dieses Thema eingestellt, was es ja auch genau zeigt, dass wir heute auf einem guten Weg sind. Und natürlich kann man auch da mal über den Tellerrand hinausschauen und können sagen, was machen die anderen, welche Trainingsinhalte nimmt man mit. Aber wir sind schon sehr, sehr modern, was das Thema angeht. Wichtig ist, dass wenn wir junge Spieler in die Bundesliga bringen, dass wir anders mit ihnen trainieren. Wir brauchen in dem Thema der Anschlussförderung, ich will das mal am Beispiel der Füchse sagen, ein Iker Romero braucht natürlich ein anderes Training als Paul Drucks oder der erfahrene Spieler, der seine Karriere ausklingen lässt, ist anders zu belasten als ein junger Spieler. Und ein junger Spieler, der wiederum dann weniger spielt als ein Paul Drucks als Beispiel in der Bundesliga, braucht wieder ein anderes Training. Wir müssen unsere Trainings einfach mehr individualisieren. Das ist sicherlich eine Aufgabenstellung, die wir in den Vereinen noch haben. Aber ich sage das wirklich, weil ich da fest von überzeugt bin. Wir sind schon gut. Wir müssen es jetzt schaffen, dass es genau das Thema gibt, dass wir es schaffen, die Talente in noch größeren Stückzahlen in die stärkste Liga der Welt zu integrieren.
Christian Distiger war vor ein paar Monaten auch zu Gast in der Sendung und der hat gesagt, dass in den einzelnen Landesverbänden teilweise unterschiedlich gespielt wird oder wurde. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist. Ist das noch so? Und falls ja, wäre da eine bundesweite einheitliche Linie nicht zielführender, um eben diese Spieler besser auf die Bundesliga vorzubereiten?
Das weiß ich nicht, was er damit zum Ausdruck bringen will. Es gibt ein einheitliches Konzept des DRB, es gibt Rahmentrainingskonzeptionspläne, es gibt den Länderpokal, wo man natürlich auch Dinge probieren kann. Es gibt die DRB-Stützpunkte, es gibt die Bundesstützpunkte der Bundesligisten. Also von daher glaube ich, dass der Grundgedanke der gleiche ist, dass Nuancen anders sind, dass Verbände zum Teil mit Hauptamtlichkeit arbeiten, vielleicht andere eben noch nicht mit Hauptamtlichkeit arbeiten in der Thematik. Wichtig ist die Bundesliga, die jetzt immer mehr letzten Endes auch Führungsaufgaben mit übernommen hat, und die Landesverbände machen eine hervorragende Arbeit in der Ausbildung der jüngeren Jahrgänge. Von daher kann ich das jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Findest du, dass es vielleicht sinnvoll wäre, eine Jugendquote in den Bundesligamannschaften einzuführen? Oder ist das eher was, wo man komplett die Finger von lassen sollte, weil man sagt, na gut, die Qualität muss sich halt eben so oder so durchsetzen, dann nützt auch eine Quote nichts?
Ach schau, weißt du, diese ganzen Diskussionen haben wir Gott sei Dank alle ad acta gelegt. Der Jugendliche, der gut ist, soll spielen, und die deutschen Quoten führen auch nicht zu mehr Erfolg, das zeigen andere Sportarten auch. Mir ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein in den Bundesligen schaffen, dass man jungen Leuten die Chance gibt, sich zu entwickeln. Und es muss sich nicht jeder beim THW Kiel entwickeln und in Flensburg entwickeln. Auch bei uns kann sich nicht jeder entwickeln, sondern es muss dann auch jemand mal den Weg über die zweite Liga oder bei einem nicht ganz so ambitionierten Erstligisten auch gehen. Man muss den richtigen Verein finden für den Jugendlichen, muss da auch als großer Verein über den Tellerrand hinausblicken. Wir tun das im Übrigen auch. Wir haben gerade mit Jonas Tümmler einen Spieler nach Erlangen gehen lassen, weil wir für ihn und seine sportliche Situation entschieden haben, dass das in dem Moment besser für ihn ist, obwohl wir darunter klar im Moment leiden, weil wir nur einen einzigen Kreisläufer jetzt zur Zeit haben. Ich glaube, dass es viel mehr geht, Gemeinsamkeiten zu finden statt Quoten.
Eine Frage dann noch zum Abschluss, was die Außendarstellung betrifft. Denn da geht es ja häufig einher mit der Vermarktung, beziehungsweise es kann die durchaus auch beeinflussen. Vor ein paar Monaten gab es ja dann nochmal Gespräche mit dem ehemaligen Bundestrainer Martin Heuberger. Der Verband hätte ihn vielleicht gerne mal gehabt. Er hat dann irgendwie abgesagt, beziehungsweise es war kommunikationstechnisch nicht optimal. Wäre es nicht für alle Seiten besser, da eine einheitliche Kommunikationsstrategie festzulegen? Denn sowas hätte vielleicht besser nicht die Öffentlichkeit erreicht, sage ich mal. Wenn man das jetzt so liest, kommt das nicht besonders gut rüber.
All die Fragen haben immer einen negativen Beigeschmack. Man kann immer sagen, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Ich bin durchaus bereit zu sagen, natürlich muss man sich hinterfragen, aber wir brauchen uns nicht in Frage zu stellen mit dem, was der DHB und die HBL auch tut. Und da, wo Menschen sind, passieren immer mal Fehler, auch in der Kommunikation. Wichtig ist, und ich glaube, das merkt man, dass es ja schon eine neue Einheit zwischen den Beteiligten gibt und dass durchaus der Wille da ist, die Dinge für den Handball richtig zu gestalten. Und das ist, glaube ich, und ich glaube, die Kernrichtung stimmt. Und Martin Heuberger, um das Beispiel mal aufzugreifen, hat herausragende Arbeit für den deutschen Handball geleistet. Er hat die Grundsituation geschaffen in der Arbeit als Juniorenbundestrainer. Er hat auch Patrick Winczek und Hendrik Pickler in den Mittelblock zusammengeführt und hat viele Dinge auch wirklich so gemacht, dass wir heute darauf aufbauen können. Und ich hätte ihm auch gewünscht, unter anderen Bedingungen einfach noch länger zu bleiben. Man muss aber sagen, alles hat auch seine Zeit. Und wenn man dann doch dreimal auch nicht gewonnen hat, dann muss man letzten Endes einfach auch einen neuen Reizpunkt mal setzen. Und wir haben ja nicht den Bundestrainer entlassen, sondern wir haben letzten Endes nach der Diskussion mit ihm einen Vertrag nicht verlängert. Und manchmal ist man sich eben nicht so sicher, was ist jetzt der richtige Weg. Und das dauert eben dann auch ein bisschen länger. Manchmal müssen sich andere Menschen schneller entscheiden. Und dann kommt das zu einer Situation, dass in der Öffentlichkeit so etwas entsteht. Ich würde Martin Heuberger unbedingt beim DHB haben wollen. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass er in naher Zukunft noch was für den Verband tun wird, weil auf seine Fachexpertise können wir uns gar nicht erlauben zu verzichten.
Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Wir haben nichts gegen den deutschen Handball und die Entwicklung. Also wir finden den Weg, der eingeschlagen wurde, sehr, sehr positiv. Und man merkt auch diesen neuen Geist, der um die deutsche Nationalmannschaft herrscht. Und du hast es ja auch gesagt, wir sind abhängig vom Erfolg der Nationalmannschaft und dementsprechend, glaube ich, im Moment auf einem ganz guten Weg. Bob, in der Hoffnung, dass es mit dem Sport Handball in den nächsten Monaten und natürlich auch mit der Nationalmannschaft wieder steil bergauf geht, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und hoffe, dass auch die Hörer gerne mit dabei gewesen sind. Hier in Katar gibt es aber keine Pausen und deswegen gibt es bereits heute Abend wieder die nächste Sendung mit allen Stimmen zum Spiel der DHB-Auswahl gegen Russland.